SWR 1, guten Morgen Rheinland-Pfalz. Impfgipfel von Bund und Ländern heute in Berlin. Da geht es um Nachschub, Kinder und Jugendliche, den digitalen Impfpass. Bei uns ist Professor Fred Zepp, Kinder- und Jugendarzt, Mitglied der Ständigen Impfkommission. Herr Zepp, bei Kindern und Jugendlichen hat man so das Gefühl, zumindest ab 12, ja, da tun sich gerade Fronten auf. Also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek drängen. Die Ständige Impfkommission bremst. Warum?
Ich würde nicht sagen, also erstmal guten Morgen, Frau Steinbrück, ich freue mich hier zu sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das mal diskutieren. Ich würde nicht sagen, dass die Ständige Impfkommission bremst, sondern sie betrachtet mit Sorgfalt die Daten, die zu den neuen Impfstoffen da sind. Und dann zögert sie vielleicht erstmal mit der Schrittigkeit, mit der die Impfstoffe in jüngeren Altersgruppen eingeführt werden. Das hat einfach damit zu tun, dass diese neuen Impfstoffe, RNA-Impfstoffe oder auch Vektorimpfstoffe, bisher ja noch nie bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt wurden. Wir haben also ein völlig neues biologisches Konzept für einen Impfstoff. Und da ist es natürlich auch wichtig, nicht nur zu prüfen, ob der Impfstoff wirkt. Das haben wir gesehen in der kleinen Studie, die bisher vorliegt, mit 1131 Geimpften, mit dem neuen Impfstoff geimpften Jugendlichen, sondern dass er auch in dieser Altersgruppe gut verträglich ist. Kinder und Jugendliche sind aber viel vulnerabler, viel empfänglicher gegenüber Nebenwirkungen als Erwachsene, weil sie noch im körperlichen Entwicklungsprozess sind. Und aus diesem Grund sagen wir auch für die Arzneimittelsicherheit im Kindes- und Jugendalter, es geht nicht nur darum, dass es wirkt, sondern es geht auch darum, dass es sicher ist. Und weil wir über körperliche Entwicklung sprechen, dass es auch langfristig über einen längeren Zeitraum sicher ist.
Wie ist denn die Situation bei Kindern? Also sie können sich ja anstecken, das
genau,
durchaus.
Aber das ist ganz wichtig. Also ich sag mal, zum einen aus der Studie haben wir jetzt Nachbeobachtungszeiten bei diesen 1131 Kindern von etwa 2 bis 2,5 Monate. Das ist ja ein kurzer Zeitraum, wenn ich Entwicklung betrachten will. Und jetzt muss ich auf der anderen Seite mir anschauen, dass Kinder und Jugendliche natürlich auch eine SARS-CoV-2-Infektion bekommen. Die bekommen sie wie auch Erwachsene. Aber der wichtige Unterschied ist, dass nahezu keine Kinder krank werden.
Wir haben also keine Symptome.
Keine Symptome haben. Sie haben faktisch einen Schnupfen vielleicht oder gar keine Symptome. 95% haben asymptomatisch milde Verläufe. Und natürlich können sie das Virus auch weitergeben, aber ein Kind oder ein Jugendlicher, der asymptomatisch erkrankt ist, der niest nicht, der hustet nicht, der schnupft nicht, er gibt es also viel weniger weiter. Und das wissen wir auch aus den Untersuchungen der Übertragungen zum Beispiel in Schulen. Kinder bekommen es von Erwachsenen und sie geben es vergleichsweise selten weiter. Gibt es natürlich auch mal, aber selten. Und wir haben quasi in den letzten 16 Monaten im Gegensatz zu über 280.000 Erwachsenen, die behandelt wurden in Kliniken, gerade mal etwa 2.000 Kinder und Jugendliche, die in Krankenhäusern waren. Wir haben nur 74 oder 72, die auf Intensivstationen waren. Da sieht man, es ist ein deutlicher Unterschied zwischen der Infektionskrankheit bei Erwachsenen und der Infektion, die aber nicht zu Krankheit führt bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn dem so ist, der Impfstoff wird ja zunächst mal gegeben, um mich vor einer schweren Krankheit zu schützen. Wenn die Kinder und Jugendliche aber keine Krankheit im engeren Sinne bekommen in der Regel, dann würde ich die Kinder und Jugendliche impfen, um zum Beispiel die Übertragung zu Erwachsenen zu verhindern. Das wäre eine fremdnützige Impfung, das kann ich diskutieren, das kann auch ein Ziel sein, aber dann sollte ich umso mehr über die Nebenwirkungen des Impfstoffes in dieser Altersgruppe wissen. Das ist die Argumentation. Es ist eine Güterabwägung und die Kinder- und Jugendärzte oder auch die Mitglieder in der Ständigen Impfkommission sind zu dieser Zeit damit befasst, eben diese Informationen zu prüfen. Also eine Güterabwägung, wie groß ist das Risiko für Krankheit und wie groß ist das Risiko, dass durch eine Impfung entsteht.
Impfen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, das wird heute ein Diskussionspunkt auf dem Impfgipfel. Darüber haben wir gerade auch schon mit Professor Fred Zepp gesprochen, Kinder- und Jugendarzt, Mitglied in der Ständigen Impfkommission. Und diese Runde ist da sehr zurückhaltend, empfiehlt es noch nicht, hat er auch gerade erklärt. Gucken wir mal auf die, Herr Zepp, die schon vollständig geimpft sind. Ja, da kommt der Wunsch hoch, die Maskenpflicht abzuschaffen. Ab wann kann man das riskieren?
Ja, den Wunsch verstehe ich gut, weil Menschen natürlich, sage ich mal, jetzt ein Jahr lang mit Einschränkungen erlebt haben und irgendwie hat man das Gefühl, die Maske ist ein Symbol für die Einschränkung, die wir gehabt haben. Wir werden auch wieder ohne Maske leben können, aber im Augenblick ist das noch nicht zu empfehlen. Wir haben jetzt etwa 45% der Menschen geimpft. Das heißt, es gibt noch einen großen Anteil von Menschen, die eben quasi noch keinen Impfschutz erlangt haben und damit zum Beispiel das Virus auch weitergeben können. Wir wissen auch nicht ganz genau, ob Geimpfte 100%ig gegen die Infektion mit dem Virus geschützt sind. Das könnte also auch sein, dass ein Geimpfter nicht so wie ein Ungeimpfter, aber trotzdem eine gewisse Menge Virus weitergeben könnte. Und das bedeutet, ich würde mal sagen, wir müssen etwa 2/3 der Bevölkerung gut geschützt haben durch Impfung oder aber auch durch durchgemachte Infektion. Die schützt mich ja auch. Und wenn wir diesen Zustand erreicht haben, 70-80% der Menschen sind geschützt, dann kann man sich wahrscheinlich langsam Schritt für Schritt von diesen Schutzmaßnahmen zurückziehen.
Vollständig geimpft, damit ist es ja noch nicht vorbei. Ja, wir lernen jetzt gerade, die Auffrischungen stehen schon wieder an. Wann?
Ganz genau können wir das noch nicht sagen, weil wir jetzt gerade mal 5 Monate den Impfstoff haben. Aber wir sehen, dass die schützende Abwehrantwort des Organismus langsam abnimmt. Das ist auch nicht so ungewöhnlich. Das kennen alle von Grippe. Da impfen wir auch jedes Jahr oder alle 2 Jahre neu. Und wir sehen im Prinzip, dass die Immunität schwindet. Allerdings können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich 6 bis 12 Monate ein gutes Zeitfenster sind. Wir sehen auch, das Virus könnte sich verändern. Also möglicherweise müsste man wie bei Grippeimpfungen den Impfstoff auch von Jahr zu Jahr oder in gewissen Zeitabständen anpassen. Auf jeden Fall ist es aber so, dass ich mit einer durchgemachten Infektion oder einer Impfung einen gewissen Grundschutz habe. Das ist auch bei einer neuen Variante für mich erstmal eine günstige Voraussetzung. Ich glaube, dass wir nicht in diesem Jahr gleich wieder neu impfen müssen, aber vielleicht 2022 oder 2023.
Wer das Virus hatte? Ja, und wer genesen ist, soll 6 Monate bis zu einer Impfung warten. Und dann nur eine Spritze?
Dann nur eine Spritze. Das ist auch gut zu erklären. Im Prinzip ist es so, bei dem ersten Kontakt mit einem Virus oder auch einem Bakterium oder einem Impfstoff lernt unser Immunsystem damit umzugehen. Dann werden die Zellen rekrutiert, die in der Lage sind, das Virus zu bekämpfen zum Beispiel. Und dann führe ich nach einer gewissen Zeit eine 2. Impfung vor. Das ist die Schulung des Immunsystems. Damit erzeuge ich, wie Immunologen sagen, ein immunologisches Gedächtnis. Das heißt, mein Immunsystem ist besonders darauf vorbereitet. Bei einer Impfung, also mache ich die 1. Impfung und dann warte ich 4 oder 12 Wochen. 12 Wochen ist bei manchen Impfstoffen sogar günstiger. Und dann reaktiviere ich die Abwehrantwort und dann bin ich gut geschützt. Bei einer Infektion ist es so, dass die Infektion gewissermaßen der 1. Impfung entspricht. Mein Immunsystem muss sich damit auseinandersetzen. Tatsächlich ist das sogar intensiver als die 1. Impfung, weil es eben, eine intensivere immunologische Abwehrauseinandersetzung ist. Und dann reicht es im Prinzip, wenn ich nach 6 Monaten komme. Gerade gestern ist in der wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschrift The Nature veröffentlicht worden, dass, sogar asymptomatisch Infizierte, also Menschen, die gar keine Symptome haben, einen Schutz wahrscheinlich über 8 Monate hinaus haben. Also ja, eine Impfung reicht jetzt erstmal, um gewissermaßen dorthin zu kommen, wie ein nicht erkrankter Zweifachgeimpfter.
SWR1 Rheinland-Pfalz, der Vormittag am Donnerstag. Heute ja großer Impfgipfel in Berlin. Bund und Länder sprechen über den Impfstoffnachschub, wie es mit den Impfungen für Kinder und Jugendliche aussieht. Und es geht auch um den digitalen Impfpass unter anderem. Und bei uns zu Gast ist Professor Fred Zepp, Mitglied der Ständigen Impfkommission der STIKO. Guten Morgen, Herr Zepp.
Guten Morgen, Frau
Bonzi. Wir arbeiten uns in dieser Stunde durch die Fragen der SWR1 Rheinland-Pfalz Hörer und Hörerinnen. Und Katrin Ferbert hat sich bei uns gemeldet.
Guten Morgen, ich habe eine Frage zur Zweitimpfung. Ich werde heute das 2. Mal geimpft, bin das 1. Mal mit Astra geimpft worden und wollte eigentlich jetzt BioNTech nehmen, was ja auch empfohlen wird. Jetzt habe ich aber gehört, dass wenn man mit unterschiedlichen Impfstoffen geimpft wurde, das im Ausland nicht anerkannt wird als vollständig geimpft. Können Sie sagen, ob da was dran ist? Vielen Dank.
Tja, was ist denn da dran?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es natürlich nicht für jedes Land im Ausland beschreiben. Allerdings ist es so, dass das Problem, dass der Impfstoff AstraZeneca bei Menschen, die jünger sind oder unter 60 sind, eben eine seltene Form von Blutgerinnungsproblemen erzeugt. Das haben wir erst erkannt, nachdem der Impfstoff schon millionenfach verimpft wurde. Und daraufhin haben eigentlich alle Länder, zum Beispiel in Europa, sich damit befasst und sagen, wie können wir das Risiko wegnehmen? Und wir haben dann gesagt, die jungen Menschen, die mit AstraZeneca zuerst geimpft wurden, die sollten als 2. Impfung einen alternativen Impfstoff, also einen mRNA-Impfstoff, und in Deutschland ist das am ehesten der von BioNTech/Pfizer, erhalten. Wir nennen das eine heterologe Impfung und es ist tatsächlich, es gibt erste Untersuchungen, dass sogar diese heterologe Impfung eine bessere Impfantwort erzeugt, als, mit dem gleichen Impfstoff geimpft worden zu sein. Also ist eigentlich ein Vorteil. Und ich gehe mal davon aus, das ist eine offizielle Empfehlung und man versucht in Europa, das möglichst abzustimmen, dass dieser heterologe Impfvorgang, also der wechselnde Impfvorgang, der ja offensichtlich sogar noch ein bisschen besseren Impfschutz gibt, dass der auch überall anerkannt wird.
Okay.
Kann ein Land natürlich mal für sich anders entscheiden, aber meine Erwartung ist, dass wir stimmen ja auch gerade den digitalen Impfpass ab, dass das auch eben kein Problem sein wird.
Reisen und Corona-Impfungen beschäftigt die SWR1 1-Hörer Bettina hat sich noch gemeldet und fragt, reicht eine Impfung als Genesene für eine Reise ins europäische Ausland aus?
Ja, das sollte so sein. Auch da sind die Regeln gleich. Wir sagen ja eben zweimal Geimpfte oder auch mit dem einen Impfstoff Johnson & Johnson nur einmal Geimpfte und Genesene gelten ja erstmal als in einem gewissen Zeitraum für sicher. Genesen allein schon ist 6 bis 8 Monate im Prinzip geschützt. Und so empfehlen wir eine Person, die genesen ist und dann nach 6 Monaten geimpft wird, da muss man sagen, die Infektion entspricht gewissermaßen der ersten Impfung. Da muss sich der Organismus ja auch mit dem Virus auseinandersetzen. Und dann mache ich die Wiederholungsimpfung, um das immunologische Gedächtnis zu erzeugen, den langfristigen Schutz. Und insofern gelten die im Prinzip als geschützt. Und das ist im Übrigen auch in der Empfehlung der Ständigen Impfkommission so hinterlegt.
Daran schließt die Frage von Armando noch an. Gibt es denn ein offizielles Dokument? Also es ist einmal vor 6 Monaten hatte er eine Corona-Infektion und dann wurde er halt einmal geimpft. Ja. Gibt es ein offizielles Dokument, auf das er sich beziehen kann?
Ja, im Prinzip schon. Also es gibt ja, und zwar in kurzer Zeitfolge, weil sich so viel schnell verändert hat mit der Zulassung der Impfung, gibt es also die immer wieder aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Impfung gegen Covid-19 oder SARS-CoV-2-Infektionen. Und dort ist auch hinterlegt, wie man mit einer Impfung umgeht bei Menschen, die schon eine Infektion durchgemacht haben.
Professor Fred Zepp ist Mitglied der STIKO, der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, und er beantwortet in dieser Stunde Ihre Fragen. Sabine Puderbach hat geschrieben, ich bin mit Astra zum ersten Mal geimpft worden. Die zweite Impfung steht kommenden Montag an. Und sie schreibt, ich lese, dass alle unter 60-Jährige, sie ist 57, die zweite Impfung mit Moderna erhalten sollen. Kann sie auf den Astra-Impfstoff bestehen? Sie schreibt nämlich, sie hat den hervorragend vertragen und keinerlei Nebenwirkungen.
Ja, selbstverständlich kann man die zweite Impfung auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff durchführen. Der ist ja auch so zugelassen. Die Empfehlung, unter 60 einen anderen zu nehmen, ist eigentlich eine Sicherheitsmarge, um ganz sicher zu sein, dass eben besonders anfällige Menschen für diese sehr, sehr seltene Nebenwirkung der Thrombosen eben kein Risiko eingehen. Aber wenn man den Impfstoff gut vertragen hat, das sagt auch die Zulassung, dann weist der Arzt oder die Ärztin nochmal drauf hin. Aber natürlich darf man die zweite Impfung auch mit AstraZeneca durchführen.
Gabriele Franz fragt, warum ist denn Sputnik V immer noch nicht bei uns zugelassen?
Ja, das hängt am Ende einfach daran, dass die Entwickler dieses Impfstoffes bisher außer der einen Publikation im vergangenen Jahr, einem Zwischenbericht, keine neuen Daten vorgelegt haben. Also im Prinzip die Menschen, die dort in Russland die Untersuchungen machen, die müssen im Prinzip die Daten zusammentragen. Und so wie BioNTech oder Moderna oder AstraZeneca die Unterlagen bei der europäischen Zulassungsbehörde einreichen, dann kann man es beraten.
Impfgipfel in Berlin heute mit Bund und Ländern. Themen unter anderem Impfungen für Kinder, Impfstoffnachschub und der digitale Impfpass. Und heute Vormittag zu Gast hier in SWR1 Rheinland-Pfalz Professor Fred Zepp, Mitglied der Ständigen Impfkommission. Und wir arbeiten uns durch Ihre Fragen, durch die Fragen der SWR1-Hörer. Herr Zepp, bevor wir das aber gleich wieder machen, wir gucken noch mal kurz nach Niedersachsen. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat ja die STIKO kritisiert. Es irritiere ihn, dass die STIKO den Sinn einer flächendeckenden Impfung von Schülern plötzlich in Frage stelle. Herr Zepp, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ein interessanter Kommentar, Frau Stronzig. Wie soll ich sagen? Mich persönlich als Mitglied der STIKO wundert es eher, dass ein Ministerpräsident irritiert ist, wenn eine Kommission, die den Auftrag hat, sichere Impfstoffempfehlungen zu entwickeln, wenn die ihre Arbeit sorgfältig und vertrauensvoll und verantwortlich macht. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn die Politik, wenn sie schon eine solche Kommission einrichtet, zunächst mal mit der Kommission darüber spricht, was ein sinnvolles Konzept ist, anstatt eben Statements in den Raum zu stellen und dann quasi mit der Kommission plötzlich gewissermaßen Dissonanzen zu entdecken.
Wir kümmern uns wieder um die Hörerfragen. Joachim Schick fragt, viele sind symptomlos infiziert und wissen gar nicht, dass sie halt Corona infiziert sind. Ist das ein Problem, wenn sie dann beide Impfungen erhalten?
Also die erste wichtige Antwort für den Zuhörer ist natürlich nein, es wird kein Problem sein, weil es tatsächlich so ist, auch bei den großen Zulassungsstudien, da hat man ja nicht bei jedem Menschen vorher geschaut, also man hat geschaut, ob er krank ist, aber ein asymptomatisch Infizierter weiß es gar nicht und man hat deswegen nicht alle Virusabstriche abgenommen. Und man hat aber gesehen im Nachhinein, dass es eine ganze Reihe von Menschen gab und die haben die zwei Impfungen auch gut vertragen. Was man aber auch sagen kann, asymptomatisch Infizierte sind auch schon teilgeschützt. Gerade gestern eine Publikation in einem sehr hochrangigen Journal erschienen, die gezeigt hat, dass auch der asymptomatisch Infizierte tatsächlich Immunität erwirbt. Also ich sag mal, der hat dann nachher einen doppelten Schutz. Aber es ist nach allem, was wir wissen, kein Risiko, trotzdem die Impfung zu bekommen.
Petra Becker fragt auch in diese Richtung, was ist denn, wenn ich mit Corona infiziert bin, es aber nicht weiß, weil sie keine Symptome hat und sie sich dann impfen lässt?
Ja, das ist wahrscheinlich so ähnlich gelagert wie in diesem Fall. Also auch in den Zulassungsstudien hat es eine Reihe von Erwachsenen gegeben, die quasi zum Zeitpunkt der Impfung schon infiziert waren. Die haben durch die Impfung keinen Nachteil gehabt. Das ist ja auch mal eine Diskussion gewesen, ob die Impfung in einer solchen Situation eine Verschlechterung der Krankheit erzeugen könnte. Das ist in allen großen Studien nicht beobachtet worden. Also dieses Risiko könnte die Impfung in die Infektion hinein einen Nachteil haben. Was aber passieren kann, ist, dass die Impfung zu spät kommt, dass man dann quasi die Erkrankung schon entwickelt, weil ich sag mal, nach einer Impfung, nach der Erstimpfung dauert es schon 14 bis 21 Tage, bis man eine erste Schutzfunktion hat.
Aber hat es dann vielleicht auch Auswirkungen auf Impfreaktionen, auf mögliche, wenn man sich quasi, während man ja krank ist, obwohl man es gar nicht merkt, impfen lässt?
Ja, also ich sag mal, ist nicht konsequent so beobachtet worden. Es kann natürlich sein, wenn ich mich körperlich schon angegriffen fühle oder ich angegriffen bin durch die Infektion, dass ich dann, wenn ich so will, eine in Anführungszeichen Belastung durch eine Impfung vielleicht als noch unangenehmer empfinde. Aber wir haben nicht gesehen, dass es da zu schwereren Nebenwirkungen kommt.
Professor Fred Zepp ist zu Gast heute Vormittag hier in SWR1 Rheinland-Pfalz und er beantwortet Ihre Fragen zum Thema Corona-Impfung. Doris Reich aus Dittelsheim fragt zum Thema Impfen von Kindern und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Wir haben zwei Mädels, schreibt sie, 22 und 20 und einen Sohn, 13 Jahre. Und sie treibt die Sorge um, verändert die Impfung das Erbgut? Herr Zepp.
Ja, da kann ich der Zuhörerin die Sorge nehmen. Also nach allem, was wir wissen, ist das nicht der Fall. Bei den RNA-Impfstoffen sowieso schon. Muss ich vorstellen, RNA ist ja ein Botenstoff, der normalerweise produziert wird, um Informationen aus dem Zellkern, DNA, in das Zellinnere zu transportieren. Das heißt, der umgekehrte Weg findet in unserem Organismus nicht statt. Das heißt, bei den RNA-Impfstoffen, Moderna oder BioNTech, ist es so, es gibt keinen Weg von RNA zu DNA. Das ist technisch nicht möglich und RNA wird auch relativ schnell in unserem Organismus abgebaut. Bei den Vektorimpfstoffen könnte man das theoretisch sich vorstellen. Allerdings, die Vektorimpfstoffe sind so hergestellt, dass sie, wenn sie verimpft werden, sich nicht mehr als Vektor vermehren können. Das heißt, auch da wird ja die Information als DNA angeboten, aber es ist eigentlich biologisch kaum vorstellbar, dass diese DNA dann ins Erbgut eingebaut wird.
Norbert Ruske hat eine Frage zur Impfung von Schwangeren. Wie ist die Forschungslage und Empfehlung zur Impfung von Schwangeren und ab welcher Woche frühestens?
Ja, das ist eine interessante und nicht einfach zu beantwortende Frage. Tatsächlich ist es ja so, dass in den Zulassungsstudien keine Schwangeren geimpft wurden. Und es gibt jetzt einzelne klinische Studien, in denen von mir erstmal 80 Schwangere untersucht wurden oder auch nur 26. Und dann gibt es die Erkenntnis aus USA, wo man ja eine allgemeine Impfung eingeführt hat. Und da zirkuliert die Information, wir haben schon 90.000 Schwangere gesehen. Aber das ist ein passives Meldesystem. Das heißt, 90.000 Schwangere sind geimpft worden und die haben sich offensichtlich nicht gemeldet. Dann kann man ja sagen, vielleicht ist nichts passiert. Wir wissen es nicht. Tatsächlich untersucht sind aber nur 4.000 Verläufe im Augenblick. Das heißt, es ist noch frühes Wissen. Tatsächlich ist es so, eine Schwangere hat ein höheres Infektionsrisiko. Das muss man verstehen. Das Kind quasi ist im Organismus fürs Immunsystem wie ein Fremdtransplantat, weil es 50% vom Vater ist. Und wenn das Immunsystem das Kind erkennen würde, dann wäre das Risiko, dass im Prinzip das Kind abgestoßen würde. Und aus diesem Grund muss der Körper, die Natur muss die Immunantwort der Frau in der Schwangerschaft zum Ende hin stark nach unten regulieren, damit das Kind quasi 9 Monate ausgetragen werden kann. Und das bedeutet, in dieser Phase sind wir empfänglicher gegen Infektionen. Wir kennen das von Influenza. Eine junge Frau kann an Influenza, wenn sie schwanger ist, sterben, was sonst nie passieren würde, weil sie es verarbeiten würde. Und deshalb empfehlen wir auch die Grippeimpfung in der Schwangerschaft. Insofern könnte man das auch für die Corona-Impfung so sehen. Allerdings eben die Datenlage ist dünn. Deshalb sagt die Ständige Impfkommission eine Empfehlung, ja, man kann das impfen, aber man muss meine Risikoabwägung mit der Schwangeren machen, weil wir wissen noch nicht, was der Impfstoff erzeugt. Persönlich, also in manchen Ländern sagt man jetzt ab dem zweiten Trimenon, das wäre so ab der 10., 12. Woche. Das würde ich jetzt als Immunologe und Kinderarzt nicht unbedingt unterstützen, denn das menschliche Immunsystem im ungeborenen Kind wird zwischen der 10. und 21. Woche angelegt. Und wenn ich in dieser Phase jetzt ein neues Konzept wie RNA oder Vektorimpfstoffe impliziere, muss ich ja damit rechnen, dass das auch bei dem ungeborenen Kind auftaucht und kein Mensch weiß, was das erzeugt oder was das für eine Interaktion mit dem entstehenden Leben ist. Insofern, ich glaube, in den letzten Drittel der Schwangerschaft ist es unproblematisch, bezogen auf das Kind. Aber nochmal, die Datenlage ist dünn, aber da kann man es machen. Ich persönlich hätte große Sorge, ich würde es keinem Menschen, der mich fragt, empfehlen, in der Mitte der Schwangerschaft schon zu impfen.
Professor Fred Zepp, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Stornzek.